Was für ein Verdacht. Ein Rechtsextremist erschießt einen CDU-Politiker, der sich für Flüchtlinge einsetzt. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen im Fall des Kasseler Regierungspräsidenten übernommen. Bundesinnenminister Seehofer spricht von einem Alarmsignal. Der Verdächtige war den Behörden seit vielen Jahren bekannt. Verhindern konnten sie die Tat nicht. Der Mordfall Lübcke. Wie groß ist die Gefahr von rechts? Unser Thema heute in der Phoenix-Runde.
Königsrunde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Karl-Dieter Möller ist bei uns, Fernsehjournalist und Volljurist. Sie kennen ihn als den Mann aus Karlsruhe. 25 Jahre hat er für die ARD über höchstrichterliche Entscheidungen berichtet. Herzlich willkommen. Daniel Kretschmer begrüße ich herzlich, Kriminaloberkommissar und seit 2018 Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter in Berlin. Patrick Gensing, er ist Journalist, Buchautor und Blogger. Seit 2017 leitet er den Faktenfinder der Tagesschau. Das ist eine Rechercheredaktion der ARD. Sein Spezialgebiet ist Rechtsextremismus und auch rechte Hetze in den sozialen Medien. Und herzlich willkommen Dr. Britta Schellenberg. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Ludwig-Maximilian-Universität München mit dem Schwerpunkt Strategien gegen Rechtsextremismus. Frau Schellenberg, direkt an Sie auch die Frage. Das ist ein sehr schockierender Verdacht. Stefan E. heißt der Tatverdächtige, 45 Jahre alt, der im Verdacht steht, den Kasseler Regierungspräsidenten mit einem Kopfschuss getötet zu haben. Ist das eine neue Dimension, was den Rechtsterrorismus betrifft?
Wir sind auf jeden Fall in einer Zeit, in der man sehr neu überlegen muss, wie man dagegen vorgeht, gegen solche Hasskriminalität, gegen rechtsextreme Taten. Und wir sehen aber in der Tat eine Entwicklung, die sich schon über mehrere Jahre vollzieht. Wir haben verschiedenste rechtsextremistische Taten in Deutschland, auch rechtsterroristische Taten. Ich möchte erinnern an das Oktoberfest in den 1980 in München etwa. Wir haben aber auch Fälle wie den NSU, der noch gar nicht so lange her ist, in den 2000er Jahren, lange nicht aufgeklärt. Und wir haben noch dazu eine zunehmende Hasskriminalität, die sich gegen ganz unterschiedliche Gruppen richtet. Und zwar gegen alle Gruppen, die nicht in das rechtsextreme Weltbild passen. Und dazu gehören unter anderem auch Politiker, demokratische Politiker. Das sehen wir jetzt anscheinend, dass es einen Politiker getroffen hat. Das ist in gewisser Weise eine neue Qualität, leider in Deutschland nicht ganz so neu. Mhm. Wir haben im 20. Jahrhundert in der Weimarer Republik viele Politikermorde gehabt. Ich möchte gleich am Anfang der Sendung auch daran erinnern. Mhm. Also es muss aufschrecken, es muss sehr nachdenklich stimmen und jetzt sind alle gefordert zu reagieren.
Mhm. Herr Möller, der Bundesinnenminister hat heute gesagt, ein rechtsextremer Anschlag auf einen führenden Repräsentanten des Staates ist ein Alarmsignal und richtet sich gegen uns alle. Wie bewerten Sie diesen
Wort? Der Innenminister hat recht. Und es zeigt sich ja auch, dass zumindest der Justizbereich dieses verstanden hat. Nicht nur aus den NSU-Vorfällen, sondern jetzt auch, dass der Generalbundesanwalt, nachdem er sich die Sache am Sonntag angeguckt hat, am Montag gesagt hat, die Sache ziehe ich an mich. Damit hat dieser Fall jedenfalls doch eine andere Dimension bekommen. Das heißt, aus meiner Sicht ist es ein wirkliches Signal auch an die rechte Szene, dass jetzt jemand da ist, der wirklich dafür steht, der Sache auf den Grund zu gehen. Und zwar richtig nach ermittlungsmäßigen Gründen und nicht einfach nur politische Sprechblasen rausbläst. Darum ist es ja auch in der jetzigen Situation etwas schwierig. Es sind ungeheuer viele Spekulationen auf dem Markt. Wir haben ja erfahren, es soll jetzt einen Mittäter geben. Ich bin froh, so wie ich den Generalbundesanwalt kenne, Herrn Frank, dass er da sehr zurückgenommen ist, dass er erstmal die Fakten sortiert. Und ich bin sicher, dass wir in dieser Woche noch von ihm etwas erfahren werden. Denn ein Problem besteht immer. Der Generalbundesanwalt muss, wenn er ermittelt und einen Haftbefehl nochmal beantragt, wegen Terrorismusvereinigung möglicherweise oder in diese Richtung jedenfalls, muss vor dem Bundesgerichtshof und dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs Bestand haben. Und die Ermittlungsrichter gucken sich sehr genau die Sachen an. Die lassen sich also von politischen Schwankungen da nicht leiten, sondern da geht es ums Recht. Aber wichtig ist, das Signal ist gekommen,
das
wir
Signal ist,
machen
dann
etwas.
Dann muss es auch starke Hinweise geben. Genau. Herr Gensing, Sie recherchieren diesen Fall natürlich auch. Es gibt, man hat schon angekündigt, auch von Ihrer Seite jetzt die Nachricht, dass es einen Mittäter geben könnte, eventuell Hinweise darauf. Was wissen Sie über den Täter?
Also Stefan E. ist seit vielen, vielen Jahren in der rechtsextremen Szene aktiv gewesen. Und er hat eine Sozialisation durchlaufen, die sehr stark zum Beispiel auch an Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt erinnern, dass man eben in frühen Jahren, schon in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren in dieser militanten Neonazi-Szene aktiv war. Sie sind auch vom Alter ähnlich, es ist genau eine Generation. Das sind Leute, die haben gelernt, mit Gewalt Politik zu machen. Das ist, für die ist Gewalt ein Mittel zur Politik. Das ist in diesen Kreisen überhaupt nicht umstritten, sondern das ist bei denen sozusagen Konsens. So wie es aussieht, hat sich Stefan E. in den vergangenen Jahren ja eher aus diesem organisierten Rechtsextremismus etwas zurückgezogen. Daher stellt sich umso mehr die Frage, warum er jetzt als 45-jähriger Familienvater, wie kommt man an den Punkt, dass man so eine Tat vollbringt, dass man zu einem älteren Herrn nach Hause fährt und ihn auf seiner Terrasse erschießt. Das heißt, wir haben eine Vielzahl von rechtsterroristischen Vorfällen, die an der Schwelle zum Rechtsterrorismus sind. Wir haben schon über Christchurch eben kurz gesprochen. Es gibt also ein verbindendes Element und dieses verbindende Element, das heißt, es muss etwas sein, was diese Täter verbindet, dass sie denken, sie müssen jetzt zur Tat schreiten. Und das ist die entscheidende Frage. Warum glauben diese Menschen, sie müssen jetzt zur Tat schreiten?
Das
und das müssen
ja
wir diskutieren.
Es gab ein YouTube-Video von ihm, wo gesagt wurde, die Regierung muss abtreten, sonst würde es Tote geben. Ist das nicht ein klarer Hinweis?
Das ist definitiv ein klarer Hinweis, den es aber tausendfach gibt im Internet. Ja. Es gibt tausende Drohungen. Und das Interessante ist, dass der Walter Lübcke ja so stark in den Fokus des Hasses geraten ist, aufgrund einer Äußerung 2015. Nun haben wir 2019. Also wie kann es sein, dass er jetzt doch noch angegriffen wird, nachdem er ja schon zahlreiche Morddrohungen bekommen hat. Und ich befürchte, dass der Hass im Netz, diese kontinuierliche Hetze, die dort stattfindet, da eine ganz entscheidende Rolle spielt.
Kommen wir gleich nochmal zu. Herr Kretschmer, wenn Sie so einen Fall, wenn Sie das jetzt hören von diesem Fall, als Polizeibeamter, denkt man da nicht sofort, hätten man das verhindern müssen, können?
Ja, müssen. Das Problem ist immer, dass man das natürlich auch sozusagen erstmal sehen muss, ja, und wir haben hier aber wir haben es heute war, glaube ich, die Pressekonferenz dazu nochmal auch mit dem Innenminister, der und auch den beiden Präsidenten Bundesverfassungsschutz und BKA und die also gesagt haben, seit 2009 war der sozusagen nicht mehr auf dem Radar, weil er einfach zumindest erkennbar nichts gemacht hat. Und dann ist natürlich sozusagen auch der Punkt, wo man sagt, der bereitet irgendwas vor, wo man überhaupt etwas erkennen kann, möglicherweise einfach nicht da im Vorfeld. Das ist jetzt Gegenstand auch der Ermittlungen natürlich. Was gab es da an Vorbereitungshandlungen? Wer hat da alles eine Rolle gespielt? Ist es tatsächlich jetzt eben so, dass es Mittäter gibt oder ein größeres Netzwerk? Das ist ja alles noch offen.
Haben Sie den Eindruck, dass die Gefahr des Rechtsterrorismus unterschätzt wird, auch auf Seiten der Polizei?
Ich würde nicht sagen, dass die Polizei das pauschal unterschätzt. Wir haben schon auch aus den Vorfällen, sage ich mal, rund um NSU gelernt. Da ist einiges passiert und ich kann zumindest für die Berliner Kollegen, aber ich denke auch für alle anderen damit befassten Kolleginnen und Kollegen sagen, dass sie da schon mit Nachdruck auch ein Auge darauf haben, was in der rechten Szene passiert. Das darf man aber eben nicht auch immer gleich zusammenschmeißen mit schnellen Ergebnissen. Denn es ist immer sozusagen auch die Frage, was kriege ich gerichtsfest auch belegt und nicht so nach dem Motto, wir haben jetzt einen, der geht jetzt in U-Haft und damit ist das Thema durch.
Ich würde gerne dazu direkt noch was sagen. Und zwar, also ich glaube, dass es ein bisschen so ein Problem der Perspektive auch ist, was wir haben, dass wir in einer Welt, wir leben im 21. Jahrhundert, in einer sehr pluralen Welt, in einer digitalisierten Welt und die Konzepte von Extremismus und Terrorismus, so wie wir sie kennen, die stimmen oftmals nicht mehr so und die machen uns blind für das, was passiert. Also Hasskriminalität in Deutschland ist ein Riesenproblem. Also Kriminalität aufgrund von vorurteilsbehafteten Motivationen. Aber wir haben in Deutschland noch nicht gelernt, in anderen Ländern ist es schon fortschrittlicher, eben auf die Opfer zu schauen und auf die Motive der Täter. Und deswegen entdecken wir auch häufig im Vorfeld die Gewalttäter, die Täter. Täter und die potenziellen Gefahren gar nicht so, wie es bearbeitet werden könnte, wenn man schon viel niederschwelliger eben sich mit diesem Hass, mit dieser Hasskriminalität
also beschäftigt. Man müsste vorher besser hinschauen.
Und vorher hinschauen und auch die Betroffenen stärker hören. Das ist ja zum Beispiel ein großes Thema gewesen im NSU-Komplex, dass da ermittelt wurde und zwar eben nicht, auch nicht im Feld Rechtsextremismus. Die Opfer haben teilweise gesagt, das waren Rassisten hier, das müssen Rechtsextreme gewesen sein. Man ist diesen Spuren nicht nachgegangen, sondern hat selbst die Opfer noch verdächtigt, in der organisierten Kriminalität zu stecken. Ich glaube, es geht auch darum, die Perspektive hier zu verändern und zu schärfen. Genauso ist es mit dem Begriff des Terrors, ja. Also ich glaube, in dem islamistischen Bereich, da ist man schon viel weiter. Da weiß man, da braucht es nicht unbedingt drei Leute, die miteinander eng kooperieren, damit eine Bombe gezündet wird. Und trotzdem ist man befasst und bearbeitet die Themen.
Also ja, behandeln wir das Thema Rechtsextremismus oder Rechtsterrorismus eben oder Linksterrorismus, islamistischen Terror so unterschiedlich? Nein. Und sollten wir es gleich behandeln?
Wir sollten es gleich behandeln, aber ich glaube, da muss man schon zwei Dinge zu anmerken. Erstens, man hat aus den NSU-Fällen gelernt, gar keine Frage, auch in der Umstrukturierung beispielsweise der Bundesanwaltschaft in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt, mit den Ländern, mit Lagebesprechungen, wo auch der Generalbundesanwalt ständig dabei ist jetzt. Und ich glaube, wir überfordern auch die Behörden und auch die dafür zuständige Polizei, wenn sie jede Hassmail, die heute gegen jemand eingeht, tatsächlich verfolgen sollte. Die Frage ist, die Frau Schilling auch aufgeworfen hat, der Sensibilität. Reicht Sensibilität oder brauchen wir Strukturen, die schneller zugreifen können, ist für mich die Frage.
Ja, aber die Frage ist ganz konkret, es gab unerträgliche Hassmails nach diesem Mord am 2. Juni an Herrn Lübcke, als man noch nicht wusste, wer der Täter ist. Muss man dann in so einem Fall nicht wirklich direkt da etwas gegen tun, gegen diese Hassmails?
Ich weiß nicht, was getan worden ist. Aber in der Aufarbeitung, so wie ich jetzt die ersten Dinge lese und höre, und das ist ja auch eben schon angeklungen, ist der Mann ja, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, etwas wieder in der Versenkung verschwunden. Wie will man das aus polizeilicher Sicht, auch aus staatsanwaltschaftlicher Sicht vorhalten? Was will man da machen, habe ich mir überlegt, wenn keine Ansatzpunkte da sind?
Ich glaube, genau das ist ein wichtiger Punkt, dass wir eben den ganzen Komplex nicht nur aus juristischer Sicht sehen sollten, aus polizeilicher Sicht, denn so werden wir es nicht lösen können, das Phänomen. Ich glaube, wenn man einfach nur sagt, wir brauchen einen starken Staat, der für uns da härter durchgreift, das ist nicht die Lösung, sondern wir müssen das Ganze eben auch aus einer eher gesellschaftspolitischen Perspektive betrachten. Das ist dann eben ein ganz anderer Ansatz. Es ist nicht alles justiziabel. Die Polizei wird das Problem nicht für uns alle lösen können. Denn viele Sachen finden statt unterhalb einer Schwelle der Strafbarkeit. Und deswegen glaube ich, ist es viel wichtiger, dass beispielsweise so diese Hasskriminalität oder dieser offene Hass, den wir erleben, diese Menschen haben ja das Gefühl, dass sie offen mit ihrem Foto, mit ihrem Klarnamen im Internet solche Botschaften aussenden können. Sie haben kein Umfeld, das zu denen sagt, überleg doch mal, was du da tust. Ist dir gerade klar, was du da eigentlich gerade machst? Du verhöhnst jemanden, der ermordet wurde. Das heißt, wir brauchen eher eine politische und gesellschaftliche Atmosphäre, in der so etwas geächtet ist. Und solange natürlich Politiker und auch große Multiplikatoren und Medien, Blogs und so weiter so eine Sprache bedienen noch und unterstützen, ist das natürlich schwierig.
Aber das alleine reicht ja nicht. Also wenn man weiß, dass viele Menschen bedroht werden, auch Politiker. Der Städte- und Gemeindebund fordert zum Beispiel jetzt ein zentrales Melderegister für angefeindete Mandatsträger. Also macht sowas Sinn? Also weil Sie ja eben gesagt haben, wir müssen mehr aus den Opfern denken und daraus schauen. Wäre das wichtig, Herr Kretschmann, dass man viel mehr schaut, wer wird denn bedroht und nicht so sehr, wer bedroht?
Ja, natürlich ist das ein Aspekt, und das möchte ich eben auch nochmal unterstreichen. Wir können nicht aus polizeilicher Sicht sozusagen die Opfersicht einnehmen. Das funktioniert nicht, weil auch betroffene Verwandte können auch mal mit einer Tat was zu tun haben. Das ist gerade bei Tötungsdelikten jetzt nicht total ungewöhnlich, sondern eigentlich eher die Regel. Deswegen kann man also das nicht ausblenden und sagen,
in diese Richtung. Das sind ja dann Täter.
Naja, gut, aber wenn ich die Ehefrau von dem Getöteten bin, bin ich auch gleichzeitig möglicherweise, kann man von außen sagen, Opfer. Ja? Und dass sozusagen in den Ermittlungen da auch nicht nur die Opferperspektive, sondern so viele Perspektiven wie möglich einzunehmen, ist ja das Entscheidende. Und dann eben zu sagen, okay, haben wir jetzt hier eine Beziehungstat oder schließt sich das aus, muss ich in eine andere Richtung schauen. Mhm. Und so ähnlich ist das ja hier auch gewesen. Letztendlich gab es ja auch erstmal auch im Umfeld Ermittlungen. Und dann ist man eben dazu gekommen, diesen DNA-Spurentreffer zu haben und zu sagen, okay, nee, dann ist das wohl offensichtlich jetzt eine andere Richtung.
Aber also Schutzkonzepte zu initiieren, wie das der Vorschlag dort war, ist absolut sinnvoll, weil es sind Einzelne, die angegriffen werden und im Normalfall eben diese Kooperationsmöglichkeiten nicht haben, überfordert sind mit den Situationen. Auch Herr Lübcke wurde bedroht, auch seine Adresse wurde öffentlich ins Internet gestellt und es wurde dazu eingeladen, aufgefordert, Gewalt gegen ihn anzuwenden. Und solche Menschen brauchen auch Unterstützung und stabile Strukturen, auf die sie sich verlassen können. Und dazu gehört natürlich auch Polizei.
Wobei man sagen muss, dass in dem Fall von Walter Lübcke er ja jemand ist, der sogar dann noch diese Unterstützung einfordern konnte. Das hat leider dann auch letztendlich dann nicht geholfen, ihn zu schützen. Aber er hatte ja als Regierungspräsident zumindest noch die Möglichkeiten, auch wirklich gehört zu werden. Es gibt eben auch sehr viele Kommunalpolitiker, die kontinuierlich bedroht werden. Es gibt Leute, Kulturschaffende, Musiker, die durchgehend bedroht werden.
Bürgermeister.
Wie gesagt, also es gibt eigentlich sehr, sehr viele Leute, für die ist das inzwischen normal. Journalisten, für die ist es normal, dass sie andauernd bedroht werden.
Haben wir uns da an was gewöhnt, Herr Müller?
Ich hoffe nicht. Also ich hoffe wirklich nicht. Ich habe die ganze Zeit überlegt, weil Frau Schenk das auch sagte, wie kann man das denn im Vorfeld machen? Ich wollte jetzt nicht schon auf die sozialen Netzwerke gehen, um zu überlegen, häufig wird dieser Hass ja über die sozialen Netzwerke verbreitet. Wir sehen oder leben inzwischen in einer digitalen Welt, wo sich Betroffene häufig gar nicht mehr dagegen wehren können oder sich auf einen ganz langen, auch juristischen Weg machen müssen, um das möglicherweise aus dem Netz rauszukriegen. Ich habe mir häufig schon überlegt, warum kann man da nicht schneller reagieren? Warum kann man auch dort nicht mit rechtlichen Mitteln gegen vorgehen, möglicherweise auch Strafen aussprechen? Ich finde, wenn man dieses Vorfeld mehr abcheckt und da bereits, ich darf es mal so formulieren, härter vorgeht, dann könnte ich mir vorstellen, könnte man doch einen ganz Teil zurückdrängen und vielleicht auch solche Dinge, wie sie dann im Endeffekt hier passiert sind, verhindern. Ich weiß es nicht, aber es ist eine Überlegung.
Das wäre eine Riesenaufgabe für die Polizei, ja. Wie sind Sie da aufgestellt? Also wie sehr beobachten Sie das Netz? Wie sehr können Sie dann sagen, okay, da passiert was, was nicht in Ordnung ist und da gehen wir gegen vor? Oder da gucken wir immer genauer hin, ob da nicht vielleicht sogar eine Straftat geplant ist.
Ja. Also es wird natürlich schon beobachtet. Es gibt auch schon aktive Recherche, gerade in den Bereichen, wo Extremismus eine Rolle spielt. Das ist völlig klar. Da werden auch jetzt nicht nur soziale Netzwerke betrachtet, sondern eben auch die einschlägigen Internetseiten und Ähnliches. Aber am Ende des Tages ist jenseits dessen, also sagen wir mal, die Alltagshasskriminalität, die ist ja nicht immer sofort eine Straftat, die ich als Polizei ohne weiteres verfolgen muss und kann, sondern ich brauche unter Umständen den Geschädigten dazu, der auch vielleicht noch einen Strafantrag stellen muss und Ähnliches. Und das sind alles Voraussetzungen, die nicht immer gegeben sind, leider. Ja, also es gibt viele, viele Geschädigte, die die Dinge gar nicht mehr zur Anzeige bringen, weil sie selber auch schon festgestellt haben, ja gut, selbst wenn die Polizei das zur Kenntnis nimmt, spätestens beim Staatsanwalt wird es dann eingestellt, weil es einfach nicht hochwertig ist im Sinne von der Strafbarkeit. Und das führt so zu Abstumpfungseffekten natürlich auch. Ne? Und dann muss man sich überlegen, wie kann man das überhaupt greifen? Ich glaube, dass wir da als Polizei am Ende des Tages Symptome bekämpfen und dass die Ursachen eher in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung liegen.
Ja, einmal die Ursachen. Und Hasskriminalität klingt schon fast so, als wäre es eben nicht so schlimm. Man denkt nicht den Mord mit, wenn man über Hasskriminalität redet. Schauen wir doch noch mal ein bisschen genauer hin, Herr Gensing. Wie groß ist denn die rechtsextremistische Szene? Wie groß ist sie eigentlich? Wie gut ist sie vernetzt? Und welche Gefahr geht davon aus?
Die harte rechtsextremistische Szene war in den vergangenen Jahren eigentlich eher auch auf dem Rückzug, wenn man jetzt die Organisationsstruktur sich anschaut. Also die NPD beispielsweise ist zusammengebrochen, die ist kollabiert. Gleichwohl hat sich dahinter haben sich neue Strukturen weiterentwickelt, sei es so etwas wie Combat 18 oder Musikfestivals sind halt ganz, ganz wichtig für die Struktur, damit man eben gemeinsam sich kennenlernt, international vernetzt. Wir hatten ja Rechtsrock-Festivals mit mehreren tausend Teilnehmern in Thema, beispielsweise mit 6000 Teilnehmern. Extrem wichtig für die Szene, um sich aufzubauen. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass wir gar nicht mehr von einer abgeschlossenen rechtsextremen Szene sprechen können. So war es nämlich in den 90ern eher, dass wir wirklich eine harte Szene hatten. Was wir jetzt erleben, ist eine Mischszene. Das heißt, es haben sich durch verschiedene Ereignisse und Entwicklungen, da würde ich so etwas nennen, wie Bürgerproteste, also wie so etwas wie Pegida oder Chemnitz war da ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, dass wir diese große Demonstration hatten, wo wirklich AfD-Politiker, Hooligans, bekannte Neonazis zusammen auf die Straße gegangen sind. Da sind alle Grenzen gefallen. Da hat man wirklich eine breite rechte Bewegung. Davon hat die NPD in den 90er Jahren geträumt. Die hat von einer Volksfront von rechts geträumt. Das war ein Konzept, das man hatte. Das wurde dort realisiert. Und deswegen ist es so besonders schwierig, das Phänomen eigentlich zu greifen. Denn man lässt sich nicht mehr klar sagen, wo ist die Grenze.
Ja, weil man auch nicht, es ist in einer bestimmten Art salonfähig geworden.
Ich würde sagen, es sind alle Grenzen gefallen. Ob salonfähig ist, ja, wahrscheinlich auch. Wenn ich mir anschaue, welchen großen Einfluss bestimmte neurechte Vordenker inzwischen haben, Götz Kubitschek beispielsweise, der immer wieder auftaucht, ganz klar, also das, es ist eine Entgrenzung hat stattgefunden.
Darf ich da widersprechen?
Ja,
also ich würde sagen, ja, also es gibt eine gewisse Ausdehnung. Es gibt ja auch politische Parteien, die mit gewissen Aussagen liebäugeln, die auch gegen Politiker gehen, auch teilweise sehr persönlich. Aber
machen wir es konkret, bitte.
Ich sitze zum Beispiel in der Enquete-Kommission gegen Rassismus und Diskriminierung zusammen mit dem Herrn Höcke und dem Herrn Jongen und was man sich da teilweise direkt anhören darf, das ist an Sexismus und Rassismus nicht zu überbieten. Also da will ich gar keine Beispiele nennen. Jeder, der da drin sitzt, hat sofort verstanden, was da für ein Wind weht in so einer Partei oder zumindest bei diesen Leuten, die ich dort erlebe. Aber ich möchte sagen, wenn wir uns die Einstellungsuntersuchungen in Deutschland anschauen, über die Jahrzehnte hinweg und auch über die letzten Jahre, dann muss man doch festhalten, die deutsche Gesellschaft wird immer liberaler und weltoffener. Es gibt weniger Rassisten, es gibt weniger Antisemiten. Da frage ich mich dann schon, was haben wir eigentlich für ein Problem in Deutschland aktuell? Und ich meine, es ist auch ein Problem der inneren Sicherheit und der originellen Ideen der Anpassung auf Realitäten, in denen wir aktuell leben, eben Digitalisierung, Verbalisierung, diese schnellen Twitter oder was auch immer da in die Welt geschossen wird. Also das sind alles Entwicklungen und da kommen viele Leute nicht nach und da müssen wir schneller sein, da muss die Justiz schneller sein, da müssen die Ermittlungsbehörden insgesamt schneller sein, da müssen auch wir als Gesellschaft natürlich reagieren. Es gibt aber viele NGOs, es gibt viele Bürgerinnen, die sich engagieren. Also ich würde
es ganz
klein
reden. Aber es gibt eben auch Leute, die dann bedroht werden.
Ja, genau.
Aber ich würde das gerne unterstützen. Ich hatte das auch schon ein bisschen auf der Zunge. Dieser Fall, so tragisch er ist, dieser Mord und so verabscheuenswürdig, sollte uns nicht dazu hinbringen, jetzt zu denken, so ungefähr Deutschland ist rechtsextrem geworden. Das glaube ich nicht.
Das habe ich nicht gesagt.
Das habe ich auch gar nicht behauptet. Aber ich messe das einfach mal an dem, wenn ich die Karlsruher Sicht sehe vom Generalbundesanwalt. Ich glaube, rechtsextremistische Taten, Ermittlungsverfahren, Verfahren gibt es so im zweistelligen Bereich 20 bis 30, glaube ich. Und da sind viele Taten dabei, die schon über Jahre laufen, wo ermittelt wird beispielsweise. Wenn ich aber dagegen sehe, dass alleine 100 Ermittlungsverfahren allein in diesem Jahr schon im islamistischen Terrorismus oder auf dem islamistischen Terrorismusgebiet vom Generalbundesanwalt angefahren worden sind, dann muss ich einfach die Konstellation sehen und auch das Verhältnis. Und ich meine auch, Dieser Punkt bringt uns dazu, jetzt wirklich mal darüber zu diskutieren, wieder einen Schritt weiterzukommen. Das NSU-Verfahren hat uns ja auch Gott sei Dank ein bisschen weitergebracht. Und ich finde, selbst wenn es 5 Jahre gedauert hat, es ist ordentlich zum Abschluss gebracht worden, juristisch.
Was man daraus gelernt hat. Ne?
Eben. Ja. Und da sollten wir jetzt nicht einfach auf die andere Seite überschlagen und sagen, Deutschland ist jetzt rechtsextrem. Nein, es gibt einen Teil und den muss man bekämpfen, nicht nur mit juristischen und polizeilichen Mitteln, sondern, da sind wir uns, glaube ich, hier auch am Tisch einig, mit gesellschaftspolitischen Mitteln.
Ja,
und das ist, glaube ich, das Schwerste an der Sache.
Aber das reicht ja nicht, wenn man den Hasskommentar mit einem anderen Kommentar beantwortet. Das alleine reicht ja nicht.
Also ich würde gerne nochmal auf das eingehen. Es ist auch eine Frage der inneren Sicherheit. Das ist natürlich so. Und da sind Handlungsfelder ja auch da. Wir brauchen eine Harmonisierung mindestens, wenn nicht sogar eine Vereinheitlichung der Polizeigesetze, also der Präventivgesetze, wo wir teilweise wirklich eklatante Lücken haben, keine gegenseitige Anerkennung haben. Also wenn in dem einen Bundesland eine Anordnung ergeht, was weiß ich, eine Observation zu machen, dann heißt das noch lange nicht, dass das Nachbarbundesland, wenn er über die Grenze geht, das dann dort fortgesetzt werden kann.
Also auch das hat sich trotz der NSU-Serie nicht verändert, weil da ist ja einiges geändert worden. Aber da würden Sie sagen, da gibt es noch eine Menge, was noch zu tun ist.
Da ist noch Luft nach oben. Und das ist eben leider in der Debatte auch immer sehr auf den Islamismus fixiert, wenn man von Gefährdern spricht. Sprechen wir aber auch gleichzeitig von, ich glaube, es waren so über 100 Leute aus dem rechtsextremistischen Spektrum.
Ja, und wenn man sich die Taten anschaut, dann ist es ja wirklich ganz offenkundig, dass es rechtsextreme und rassistische Taten sind, die wir in Deutschland haben.
Mhm. Ja. Ja, aber auch die müssen wir eben sozusagen damit im Blick haben und nicht immer nur uns auf eine Gruppe fokussieren. Das wollte ich damit nur sagen. Ja. Und da sind diese Gesetze natürlich für alle genauso anwendbar.
Ja, der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang hat heute in der Pressekonferenz gesagt, ich zitiere, angesichts der Dimension der Bedrohung durch den Rechtsextremismus sind wir noch nicht wirklich in der Lage zu sagen, wir beherrschen diese Bedrohung vollständig. Also Herr Gensing, ist die Bedrohung zu groß oder der Staat zu schwach? Woran liegt es?
Ich glaube nicht, dass der Staat zu schwach ist und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt reihenweise neue Polizeigesetze brauchen. Womit wir zu tun haben, ist, also ich verstehe das mit der Harmonisierung, aber es gibt ja auch in vielen Ländern neue Polizeigesetze, die teilweise sehr weit gehen. Ich glaube, ich habe den Widerspruch eigentlich gar nicht so richtig verstanden, weil ich wollte nicht ausdrücken, dass wir mit einer zunehmenden rechtslastigen Gesellschaft zu tun haben. Im Gegenteil, was wir, glaube ich, erleben, ist sehr viel Fortschritt und wir erleben eine Polarisierung. Es gibt nämlich auch dann ein Milieu von Menschen, die diesen Fortschritt sehr stark ablehnen und die durch eine moderne Gesellschaft, die stark fragmentiert ist, sich total überfordert fühlen, die sich durch soziale Medien überfordert fühlen und deswegen auf sehr vereinfachte Antworten setzen. Also ich glaube, das ist eigentlich das Problem. Und diese Menschen entkoppeln sich, dieses Milieu entkoppelt sich sozusagen. Durch die sozialen Medien haben sie die Möglichkeit, sich Parallelöffentlichkeiten zu schaffen. Und sie sind für etablierte Medien beispielsweise kaum noch zu erreichen.
Also ich würde schon auch sagen, dass die sich radikalisieren, diese kleinen Gruppen in den sozialen Medien. Aber letztlich bin ich der Meinung, also solange man nicht menschenverachtend agiert, gibt es die Meinungsfreiheit und es gibt eine gewisse Offenheit. Das ist völlig in Ordnung. Es gab schon immer sehr unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Problemen. Das Problem ist ja nur, dass es eine relativ kleine Gruppe inzwischen gibt, die sich so radikalisiert hat, dass sie glaubt, die einzige Wahrheit zu vertreten und totalitär daherkommt und eben Politiker wie den CDU-Politiker Lübcke umbringen, weil sie einer anderen Meinung sind. Und das glaube ich, also da neue Grenzen zu ziehen, das ist eine Riesenaufgabe, die Diskussion.
Also der Bundespräsident hat ja gesagt, er sieht ja den Zusammenhang zwischen Hass und Hetze im Netz und tödlichen Verbrechen, hat gesagt, wo die Sprache verroht, ist die Straftat nicht weit. Herr Möller, heißt das dann, wenn wir gegen die Sprache was tun, verhindern wir damit auch die Straftat? Oder wäre das zu einfach?
Möglicherweise, das weiß ich nicht, probieren könnte man es. Nur ich habe eben rausgehört, wir haben Gruppen. Ich meine, wenn ich das richtig herausgehört habe, das ist ja dieses Problem des Rechtsradikalismus und der Leute, die sich radikalisieren, dass wir eben keine Gruppen in diesem Gebiet, auf diesem Gebiet mehr haben, sondern Einzeltäter oder 2, 3 Leute. Das heißt also, wir haben keine Strukturen, wie wir sie früher bei der RAF hatten, wo wir genau wussten, wer kämpft gegen wen in Anführungsstrichen, sondern hier haben wir, wie heißt es so schön, Einzelgefährder und das macht auch das Problem aus. Ich glaube, Aber nicht dass nur, allein die Sprache, dass Netzwerke. Allein die Sprache, ja. Die sind aber im Augenblick ganz gut im Visier und auch bereits zum Teil abgeurteilt. Und zum Teil werden wir auch noch Verfahren kriegen, wie in Chemnitz beispielsweise. Im Augenblick, oder ich habe es übersehen, helfen Sie mir auf die Sprünge, sehe ich keine großen Netzwerke mehr, die im Visier sind oder rechtsradikale Netzwerke, die tatsächlich am Werke sind. Was wir im Augenblick haben, sind mehr oder weniger Einzeltäter.
Ich würde es dann gerne präzisieren, was ich meine. Also die Netzwerke, ich meine die sozialen Netzwerke. Und wenn wir diese angeblichen Einzeltäter, würde ich jetzt mal sagen, sehen, wie sie agieren, selbst ein Andreas Breivik aus Norwegen, also der rassistische oder der Rechtsterrorist Mörder aus Norwegen, selbst er war fantastisch national und international in den sozialen Medien vernetzt, hat zitiert, hat sein Manifest geschrieben, bereichert sich an der ganzen rechtsradikalen Szene weltweit zitiert. Ja. Und das ist einfach ein neues Phänomen von Vernetzung. Und
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Ja, und ist die Polizei darauf vorbereitet? Das macht es ja nochmal besonders schwer. Und auch dann jetzt konkret in dem Fall, muss man dann befürchten, dass es jetzt Nachahmertäter gibt?
Naja, befürchten, man muss damit rechnen als Polizei und man muss da ein Auge drauf haben, ob es Resonanzstraftaten gibt, ja nicht unbedingt nur Nachahmer, das kann ja auch eine Wechselwirkung haben mit anderen Bereichen.
Was meinen Sie damit?
Also, dass eben sozusagen eine Reaktion in irgendeiner Form, Vergeltung, was auch immer, kann man sich ja alles Mögliche überlegen. Ja, man muss eben einfach jetzt einen Blick auf dieses auf das Umfeld haben, auf die Leute, die vielleicht in die andere Richtung agieren und schauen, dass man das möglichst verhindert, dass da irgendwas passiert. Ich wollte noch mal eingehen auf die Frage der Radikalisierung. Das hat auch der BKA-Präsident sehr schön gesagt, als man also die Zahlen der PMK vorgestellt, also der politisch motivierten Kriminalität vorgestellt hat, dass also nicht feststellbar ist, dass das mehr Leute werden, sondern dass die Leute sich eben stärker radikalisieren. Und ich glaube schon, dass hier einerseits eben diese Blase, von der man ja auch immer spricht, in den sozialen Netzwerken, wo sozusagen eine gegenseitige Verstärkung dieser Positionen erfolgt, eine Rolle spielt und auch die hoffähige Sprache, die mittlerweile auch in im Bundestag vertretenen Parteien fliegen, wo also von blutigen Messerstechereien und also einfach eine harte Sprache Einzug hält, die
also
ja auch...
Also konkret von der AfD.
Genau, die auch natürlich dann vielleicht jemanden, der dazu neigt, sagt, sich so eine Art Legitimation daraus zieht, zu sagen, gut, okay, wenn das also jetzt also schon im höchsten politischen Parlament in Deutschland hoffähig ist und möglicherweise, man weiß es noch nicht, aber in den östlichen Ländern sogar regierungsfähig werden könnte.
Also da der CDU-Abgeordnete Michael Brandt hat heute Morgen auch gesagt, die Lübkes Ermordung sei eine Folge von auch von politischen Attacken aus den Reihen der AfD, namentlich des Rechtsaußenlagers um den Thüringer Landesparteichef Höcke. Herr Gensing, hat er recht?
Ich glaube, dass solche Worte selbstverständlich brandgefährlich sind. Also es wird nicht einfach so zufällig werden, irgendwelche Begriffe geprägt und benutzt. Und selbstverständlich ist die eine sehr aggressive, eine kriegerische Rhetorik, hat ja auch eine Intention. Und diese viele von diesen Leuten aus diesem politischen Milieu wähnen sich wirklich in einer Art Bürgerkrieg. Und das ist eben, das drücken sie auch sehr stark aus und sie markieren Feinde. Sie beleidigen, sie drohen, das habe ich jetzt nicht auf Höcke persönlich, aber er hat ja auch eine sehr kriegerische Rhetorik. Und natürlich hat das Auswirkungen, gerade wenn sich bestimmte Charaktere, wie jetzt unser Stefan E. beispielsweise, der sowieso schon gewalttätig ist und der dann fühlt er sich eben dazu eigentlich berufen, dass er jetzt das ausführt, was alle fordern.
Was schauen wir mal ein bisschen nach vorne noch. Also Ihr Schwerpunkt ist ja auch Strategien gegen Rechtsextremismus. Was wäre denn jetzt klug zu tun, wahrscheinlich?
Also ich würde gerne noch einen, also was sehr gut dazu passt, noch einen Aspekt mit reinholen. Also neben der Sprache auch die Offenheit, sich mit Problemen tatsächlich auseinanderzusetzen. Und da sind wir wieder beim NSU-Thema und beim NSU-Prozess und was man daraus gelernt hat. Sicherlich ist viel geschehen, aber es gab auch viel Kritik, dass der Prozess eben eigentlich dass am Ende leider festgestellt wurde, dass die Täter gefasst sind. Und alle Leute, die sehr stark involviert waren, wie zum Beispiel die Nebenklage, Anwälte, die Opfer selbst und so weiter, auch Leute aus der Wissenschaft und aus verschiedenen Bereichen, sind aber sehr stark der Meinung, dass die Leute nicht gefasst oder tot sind, also dass es nicht nur drei waren, sondern dass das Netzwerk deutlich größer ist und dass man hier genau hinschauen muss. Und unser Fall, den wir jetzt gerade hier vorhaben, erinnert leider auch wieder daran, dass man genauer hinschauen sollte, was die NSU-Bezüge betrifft. Mhm. Es ist nicht klar, aber es muss geprüft werden.
In dem Zusammenhang ist ja Stefan E. auch schon aufgetaucht.
Stefan E. ist als Name genannt worden in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Thema NSU in Hessen. Mhm. Es wurde bejaht, dass jemand, der unglücklicherweise auch noch verbunden ist mit dem Andreas Temme, der damals in dem Internetcafé ein Verfassungsschutzmann gesessen hatte, als der Halit Yozgat ermordet wurde. Da sieht man von dem Außenblick, ohne weiter recherchiert zu haben und ohne das nachhaltig festzurren zu wissen, aber man muss nachgehen, man muss diesen Spuren nachgehen und man kann nicht einfach sagen, das Netzwerk ist tot. Wir haben jetzt einen schönen Prozess gehabt und wir ermitteln nicht weiter. Nein,
ja, so das ist so weitergehen.
Und so ist es ja, auch nicht. Ja. Also der Generalbundesanwalt ermittelt weiter, auch nach diesem Prozess.
Und sogar den Oktoberfestanschlag
von 1980. Ja, der auch. Hat er gesagt, bis Mitte des Jahres wohl etwas kommen. Da wird er Ergebnisse vorlegen. Aber gerade was den NSU-Prozess angeht, der ist zwar juristisch zunächst mal mit der Entscheidung in München abgeschlossen. Wir haben immer noch möglicherweise Revision, aber der Generalbundesanwalt ermittelt weiter. Und eins möchte ich nur kurz sagen, wir sprechen immer von Stefan E., ich möchte sagen, der mutmaßliche Täter. Wir sollten nicht hier auch dem manchmal auch in den Boulevardmedien sozusagen attestierten Ding, dass er schon überführt ist. Wir reden davon, dass es möglicherweise der Täter ist, dass es den Verdacht gibt, dass es jetzt möglicherweise noch weitergeht. Das werden jetzt die Ermittlungen zeigen. Also da lege ich dann doch schon Wert drauf.
Ja, ich glaube auch, dass Spuren schon relativ deutlich
das sind. Aber
trotzdem stimmt schon.
Wir wissen nicht, wie sind die DNA-Spuren da angekommen.
Ja. Ich glaube auch, dass aus dem NSU-Prozess wurden Schlüsse gezogen. Auch bei der Polizei beispielsweise gibt es da Schlüsse, die daraus gezogen wurden und Lehren. Das ist vollkommen klar. Nichtsdestotrotz tut sich beispielsweise die Justiz, auch jetzt, wenn wir an Landgerichten schauen beispielsweise, tut sich auch oft sehr schwer, Hassmotivationen zu benennen. Also es gab einen Fall in Aue jetzt beispielsweise, wo ein homosexueller Mann getötet wurde. Es fehlt auch an Strafverfolgung, an Druck teilweise. Man muss sagen, wir hatten, glaube ich, vor 2,5 Jahren einen riesigen Überfall in Leipzig-Konnewitz. 200 Neonazis überfallen, ein alternatives Viertel. Da ist noch niemand verurteilt worden, obwohl die Personalien bekannt sind von diesen Menschen. Da fehlt dann auch einfach Ermittlungsdruck. Und dadurch fühlen sich militante Neonazis natürlich auch ermutigt, wenn sie merken, ich komme damit durch. Oder wie in Chemnitz, danach wird dann noch gesagt, das waren besorgte Bürger oder so. Das ermutigt solche Leute natürlich noch.
Und dann gibt es auch immer wieder den Vorwurf gegen die Polizei, in Richtung der Polizei, dass es eben, also in Hessen soll es 38 Ermittlungsverfahren geben gegen Polizisten wegen rechtsextremistischen Umtrieben. Da steht immer die Polizei auch in der Kritik. Rechtsextreme versuchen auch Polizisten sozusagen als Verbündete zu finden. Wie sind Sie da aufgestellt, Herr Kretschmer? Was machen Sie dagegen?
Nach innen. Das ist, das ist natürlich total schwierig.
Aber wie prüfen Sie das? Oder wie?
Zu prüfen. Ja. Letztendlich ist man ja davon abhängig auch, dass man das erfährt, also sozusagen auch Möglichkeiten bietet, dass ein Kollege, der sowas feststellt von einem anderen, das in irgendeiner Form anbringen kann und dass man da einen Ansatzpunkt findet. Wenn natürlich das öffentlich wird aus anderen Ermittlungen oder so, dann muss man da reagieren. Also dann gibt's die üblichen Wege, strafrechtlich zu verfolgen und dann eben auch disziplinarrechtlich zu verfolgen.
Aber wie groß sehen Sie die Gefahr, dass die Polizei von rechten Tätern vereinnahmt wird, dass da versucht wird, Einfluss zu nehmen?
Einfluss versuchen ja im Prinzip alle Täter zu nehmen, in ihrem Sinne, wenn sie bei uns sitzen, zum Beispiel zur Vernehmung oder so. Und wenn sie, also ich gehe fest davon aus, dass wir in der Breite der Polizei dass das kein Problem ist. Mhm. Es gibt natürlich auch da immer wieder Kollegen, die sich beeinflussen lassen, die sich da auch, die da abdriften sozusagen oder vielleicht auch nicht erkannt mit dieser Einstellung schon eingestellt werden. Da müssen wir unsere Prozesse natürlich überprüfen und müssen da ganz klar eine Linie finden, wie wir damit so umgehen, dass die eben nicht Polizisten sind.
Würden Sie denn sagen, Ihre Prozesse sind jetzt so gut, dass Sie wissen, jemand, der neu eingestellt wird, da können Sie, der wird das, so geprüft, dass Sie da das...
Das kann ich, sicher? Na, das kann ich ja nicht für bundesweit für alle Behörden beantworten.
Ja,
das
für ist Berlin
in Berlin, glaube ich, kann man das sich auch nochmal anschauen. Und ich finde es auch durchaus berechtigt zu sagen, wir machen mal eine Studie dazu, sozusagen, was haben wir denn für Einstellungen, wie sind die Kollegen da politisch aufgestellt, ohne da sozusagen schon den Vorwurf vorwegzunehmen, sondern einfach ganz unvoreingenommen, sachlich nüchtern das erheben.
Ja, also da wollte ich auch noch mal, das wollte ich auch noch mal betonen. Ich denke, da ist eine Überarbeitung jetzt nicht nur bei der Polizei, sondern bei verschiedenen staatlichen Behörden nötig. Ich glaube, das ist das, was uns die Diskussionen vielleicht und diese Taten auch bringen, dass wir wieder in die Normdiskussion kommen, dass klarer wird, dass wir unsere Normen schärfen müssen, die grundgesetzlich sein müssen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, das steht im Grundgesetz, das ist... Das weiß jeder Polizist und dass man da drauf achtet, dass man versucht, durch schon in der Ausbildung da ganz klar zu zeigen, was geht und was nicht geht, das ist ganz wichtig. Ein anderer wichtiger Punkt ist aber auch, sowas wie unabhängige Beschwerdestellen einzurichten. Das heißt, dass jetzt zum Beispiel Polizisten, die intern Schwierigkeiten entdecken, dass die Chance haben, diese nicht nur intern zu melden an den Vorgesetzten, der ja möglicherweise auch mit anderen Kollegen da verbunden ist. Also es ist immer schwer, das merkt jeder, der in irgendeiner Institution oder so arbeitet, also dass es eine unabhängige Beschwerdestelle gibt, an die man sich wenden kann, um dann entsprechende Probleme, die wir ja gerade in Hessen, in Frankfurt bei der Polizei aktuell sehen, dann auch in den Griff zu bekommen scheinen.
Ja. Dann nicken Sie, das finden Sie auch gut.
Ja, also ich kann das nur befürworten, dass man da so diese Möglichkeiten hat, zumindest erstmal an dem unmittelbaren Umfeld vorbei irgendwie zu melden. Wie man das jetzt genau ausgestaltet, kann man mal offen lassen. Aber klar ist natürlich, dass das nur funktionieren kann, wenn man sozusagen aus einem Netzwerk herausmeldet und nicht innerhalb des Netzwerkes sozusagen dann ein Problem kriegt.
Ja. Es kann niemand in die Köpfe eines Menschen gucken. Und da muss man auch sagen, man mag das bedauern, aber solange auch Parteien nicht verfassungswidrig sind, können auch Polizisten sich darin betätigen. Also das ist überhaupt keine Frage. Und viele kriegen auch gar nicht mit, was das Verfassungsgericht zum Beispiel bei Volksverhetzung manchmal entscheidet. Das ist das, was Frau Schelling sagt. Wir haben da es mit der Meinungsfreiheit zu tun. Das kollidiert manchmal. Und da hat die Meinungsfreiheit manchmal vor dem, was wir schon als Volksverhetzung ansehen, was geäußert wird, durchaus Vorrang. Auch das sind Grenzziehungen, die fein sind und nicht manchmal oder häufig nicht so gut zu verstehen sind.
Also dann muss man mehr aushalten, wenn Sie...
Ja, man muss mehr aushalten. Ja, sagt jedenfalls das Verfassungsgericht.
Ja, wobei das natürlich da Grenzen hat, wo klar verbotene Äußerungen
sind. Das ist klar, wenn es um strafrechtlich relevante Dinge geht, die im Gesetz stehen, ist es überhaupt keine Frage, nicht? Aber wir haben auch viel Verurteilung. Wir sehen das ja gar nicht bei den Amtsgerichten. Wir gucken jetzt sozusagen zur Spitze. Wir haben durchaus von manchen vielleicht nicht gutiert Verurteilungen über 6 Monate mit Bewährung, 7 Monate auch bei Jugendlichen.
Ja, aber auch dieser mutmaßliche Täter, Stefan E., war ja auch schon verurteilt. Die Frage ist, radikalisiert es Menschen oder schreckt es dann doch ab, dass sie sich zurückziehen?
Da kommen wir wieder auf den Anfang. Ja. Die Radikalisierung war da und plötzlich war er nicht mehr auf dem Bildschirm. Und da haben wir das große Problem. Wie verfolgen wir das jedenfalls auf Seiten der Polizei, nicht?
Naja, das ist ja dann schon eigentlich eher Verfassungsschutz, wenn er so unterm Radar ist, ne? Wenn überhaupt. Also ich meine, wir wollen ja auch alle jetzt nicht, dass sozusagen jeder Bürger permanent überwacht wird, um zu gucken, ob er vielleicht rechts, links oder islamistisch ist, ja, sondern das, was eben für alle anderen gilt, nämlich eine freiheitliche Gesellschaft, geht dann eben dummerweise auch an der Stelle. Mhm. Und dann sind die Instrumente der Sicherheitsbehörden eben limitiert, gerade der Polizei.
Ja, auch da würde ich ganz gerne einmal ganz kurz noch einhaken. Also das ist, glaube ich, auch so ein konzeptionelles Problem, dass wir immer von links, rechts und islamistisch reden. Ja, es geht um Menschenverachtung. Es geht um Menschenverachtung, es gibt klare Regeln, wir haben Grundgesetz, wir haben die deutsche Verfassung ist sehr klar, wir haben Strafgesetzbücher, es ist alles eigentlich sehr klar. Wir brauchen brauchen? Brauchen wir diese Hilfskonstrukte von irgendwelchen politischen Ideologien wirklich, um Menschenverachtung zu erkennen, niedere Beweggründe, Mord?
Also wäre es einfacher, wenn man, sagen wir, von Terroristen redet, egal wie sie motiviert sind, fänden Sie das besser?
Von menschenverachtenden Taten. Und die sind, egal aus welchen Gründen und oder was da politisch möglicherweise hinten dran oftmals ja erst draufgesetzt wird, motiviert sind, die sind entsprechend mit entsprechender Härte auch zu ahnden. Ja.
Also wir diskutieren das Ganze jetzt doch auch tatsächlich eher aus der Perspektive, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Also es geht um die Möglichkeiten der Strafverfolgung, wenn jemand schon Straftaten begangen hat. Und das Wichtige ist ja eigentlich, dass auch medial, also jetzt springen wir alle wieder auf das Thema an und dann verschwindet es wieder in der Versenkung.
Und wir müssen dranbleiben. Genau.
Kontinuierlich dranbleiben.
Ja. Können jetzt nicht mehr weiter diskutieren in dieser Sendung, obwohl es, glaube ich, noch Stoff gäbe für mindestens noch eine halbe Stunde. Ganz herzlichen Dank Ihnen erstmal für diese Diskussion. Morgen gibt's wieder eine Phoenix-Runde, dann reden wir über den Klimaschutz. Alle wollen punkten, welche Partei kann Klimaschutz. Dann hoffe ich, dass Sie morgen wieder dabei sind. Und jetzt geht's hier weiter, wie immer, 23 Uhr mit Phoenix der Tag. Mein Kollege Michael Kronz moderiert und da geht es auch um die Pkw-Maut, die ja jetzt dann doch nicht so kommt, wie man sich das vorgestellt hat. Schönen Abend.